Kontext verstehen, Zukunft gestalten. Der business-therapeutische Podcast von Sassarat Plus. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Sassarat Plus Podcasts, die Business-Therapeuten.
Heute sprechen wir mit Dr. Marc Speich.
Und Dr. Marc Speich ist ganz besonders, weil er eigentlich zwei Komponenten in sich vereint, nämlich auf der einen Seite politisch aktiv zu sein und das halt in mehreren Ebenen, aber dazu kommen wir dann gleich im Gespräch ein bisschen. Und auf der anderen Seite, er aber auch sehr lange in der Wirtschaftswelt war und, glaube ich, beide Komponenten ganz gut miteinander vereinen kann.
Ich habe aber noch eine Frage, bevor wir gleich in das Gespräch gehen, das du mit Dr. Marc Speich geführt hast, weil grundsätzlich ist ja Politik jetzt erstmal nicht unser Schwerpunktgebiet. Warum habt ihr trotzdem miteinander gesprochen?
Also erstens finde ich natürlich Marc Speich eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit, von dem ich ehrlicherweise in den unterschiedlichen Kontexten schon ziemlich viel lernen konnte. Ich finde, Politik an sich, und da gebe ich dir recht, ist jetzt nicht das, was wir normalerweise machen würden. Trotzdem ist im Superwahljahr 2021 natürlich Politik ganz besonders, weil Marken und Identität sich natürlich mindestens auf drei unterschiedlichen Ebenen vollzieht. Das eine ist die Marke der politischen Parteien, also wo man ja ganz stark sich Gedanken machen muss, wie die sich eigentlich abgrenzen, wie die beziehungsfähig sind und wie tatsächlich unsere NIEFs, nämlich wie schaffen sie es eigentlich dann halt Relevanz zu erzeugen, wie schaffen sie es, sich differenzierend darzustellen und das möglichst widerspruchsfrei, glaube ich, hochinteressant ist. Gleichzeitig ist Politik natürlich dadurch nochmal besonders geprägt, dass nicht nur die Partei ihre eigene Identität entwickelt, sondern der jeweilige Politiker. Und das sieht man ja in ganz vielen Konstellationen, dass manchmal die Person stärker ist als die Partei und in anderen Fällen natürlich die Partei wesentlich stärker als die Einzelperson. Und ich finde, das ist etwas, worüber man auf jeden Fall diskutieren muss. Gleichzeitig, und das hat Marc uns dann ja, glaube ich, auch sehr genau erklärt, spielt Identität im politischen Raum natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, sodass das eigentlich die dritte Ebene ist.
Trotzdem noch eine Frage. Beziehen wir damit jetzt eine politische Stellung?
Damit beziehen wir keine politische Stellung. Ich glaube, wir haben eine stark demokratisch geprägte Sicht ja alle zusammen. Ich glaube nicht, dass wir uns dadurch halt in eine Richtung positionieren, sondern wir finden es, glaube ich, oder ich finde es speziell spannend, eigentlich diese Reflexion dieser besonderen Situation, die politische Parteien haben, zu verstehen. Und gleichzeitig, wie gesagt, finde ich, ist Marc spannend als Person einfach, um sich mit ihm auseinanderzusetzen.
Cool, dann bin ich gespannt, worüber ihr gleich so sprecht.
Dann fangen wir einfach mal an. Erstmal vielen Dank, dass du da bist, aber wer bist du und was machst du?
Ich bin Marc Speich, ich bin Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen und außerdem auch noch Bevollmächtigter des Landes beim Bund. Und dahinter verbirgt sich, dass ich auf der einen Seite die Mitwirkung des Landes Nordrhein-Westfalen im Bundesrat koordiniere, die politischen Verhandlungen führe. Denn letztlich wirken ja alle deutschen Bundesländer an der Gesetzgebung des Bundes über den Bundesrat mit, sodass praktisch jedes Stück Gesetzgebung auch über meinen Tisch geht. Und auf der anderen Seite bin ich für die europäischen, für die internationalen Beziehungen zuständig bei einem Land von der Größe Nordrhein-Westfalens, 18 Millionen Einwohner, über 700 Milliarden Bruttosozialprodukt, also im Grunde so ein Bruttosozialprodukt wie die Türkei, kann man sich vorstellen, ist international vernetzt, ist auf europäischer Ebene eng vernetzt und die Pflege und Gestaltung der Beziehungen ist eben mit meinen Aufgaben.
Wahnsinn, das hört sich auf jeden Fall auch nach vielen unterschiedlichen Identitäten an, die man miteinander in Einklang bringen muss, nämlich auf der einen Seite halt natürlich das Land, dann der Bund und dann natürlich den europäischen Kontext plus natürlich noch die parteipolitische Landschaft, die da drin ist. Unser großes Thema ist ja die Identität, wie du weißt, und deswegen meine Frage, welche Rolle spielt denn Identität in der Politik?
Das ist politisch aus meiner Sicht inzwischen ein schwieriger Begriff geworden, weil er im Wort der Identitätspolitik aufgeladen worden ist. Er ist zum Teil auch kontaminiert, würde ich meinen, weil er inzwischen für einen politischen Ansatz steht, bei dem es um tatsächliche oder vermeintliche Marginalisierung von Gruppen geht. Und das haben wir ja sowohl auf der politischen Linken wie auf der politischen Rechten als Phänomen. Also das Gefühl, entweder als eine vermeintliche Mehrheitsgesellschaft marginalisiert zu sein, oder sozusagen als eine sozusagen Spezialgruppe, die sich je nachdem über über Herkunft, über sexuelle Identität, über andere Merkmale definiert und auch sozusagen Marginalisierung ins Feld führt. Und da gibt es sozusagen durchaus berechtigte Interessen, aber es gibt auch eine Tendenz zu dem, was man eben Tribalisierung nennt. Eine Spaltung der Gesellschaft in verschiedene und sagen voneinander geschlossene, exklusiv definierte Gruppen. Und da wird das problematisch. Da wird auch der Begriff der Identität aus meiner Sicht problematisch, weil er so ein bisschen dann in den Hintergrund drängt, dass wir letztlich alle Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens sind und es auch einen nicht unerheblichen Anteil gemeinsamer Interessen und Anliegen geben sollte. Ohne dass, wie gesagt, ich die Existenz von Gruppeninteressen leugne, aber ich glaube, dass dieser Zug des Gemeinsamen, das Interesse am Gemeinwesen, dass das aus meiner Sicht überragende Bedeutung hat und eben durch diesen Begriff der Identitätspolitik so ein bisschen aus dem Blick geraten kann. Und das ist das Problematische. Wir haben es hier mit einem aufgeladenen Begriff zu tun.
Es ist total spannend, dass natürlich Identität im politischen oder auch gesellschaftlichen Kontext, glaube ich, damit ganz anders definiert wird und natürlich auch determiniert wird. Und deswegen nochmal so in unsere Lebenswelt reinzugehen, nämlich die der Marken. Gibt es Marken in der Politik? Und wenn ja, was sind eigentlich so gute und welche sind gut geführt?
Also die Marken gibt es ganz sicher. Und das fängt eigentlich auf der obersten Ebene an. Sozusagen ein Land wie Deutschland kann eine Marke sein. Es hat eine bestimmte Wahrnehmung, die kann gepflegt werden, die kann wachsen, die kann wuchern. Man kann sie gestalten und man kann das Gegenteil davon tun. Ich kann mich erinnern, das ist eine ganze Reihe von Jahren her, da hatte das Auswärtige Amt einen Prozess gestartet, der nannte sich Deutschlandbild im Ausland. Und ich habe daran sozusagen an unbedeutender Stelle mitgewirkt. Aber man hatte sozusagen auf der einen Seite eine in Umfragen und Erhebungen gemessene Wahrnehmung des Landes. Und man hatte einen bestimmten Wunsch, wie Deutschland eigentlich wahrgenommen werden soll. Und das Deutschland, das man sozusagen in den Umfragen sah, entsprach zum Teil Klischees, zum Teil vielleicht auch Klischees, die ja positiv sind, also Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, all das, was man sozusagen auch im Ausland gelegentlich mit dem Attribut Deutsch assoziiert. Aber es fehlte das Lockere, die Fähigkeit zum Humor, all das, was man aus Sicht des Auswärtigen Amtes doch bitteschön auch sehen soll in den Deutschen. Und dann war die Frage, wie man das gestalten kann. Und ich glaube, das ist am Ende nicht besonders gut gelungen, auch weil eben einfach verschiedene Angebote des Deutschlandbildes im Ausland konkurrieren. Und man, wenn man ganz ehrlich ist, vermutlich konzidieren muss, dass das Bild Deutschlands im Ausland durch Derrick stärker geprägt worden ist als durchs Goethe-Institut.
Ja, womit wir zumindest schon mal drei Marken hätten.
Genau, wie man eigentlich da steht. Aber ehrlich gesagt, man kann es natürlich runterbrechen. Das ist genauso bei den Bundesländern. Man hat sozusagen, das ist eine Herausforderung für Nordrhein-Westfalen. Bayern ist eine gewachsene Marke, eine Marke, die auch mit bestimmten Bildern verbunden wird, die im Ausland fast ohne große Erklärung wirkt. Nordrhein-Westfalen als ein künstlich nach dem Krieg geschaffenes Bundesland, das im Namen des Landes für viele noch nicht aussagekräftig ist und erst lebendig wird, wenn man deutlich macht, was eigentlich dahinter liegt, was dahinter steht. Ob es die Städte, ob es die Sehenswürdigkeiten oder eben die wirtschaftliche Potenz ist. Und dann geht es runter. Ich würde sagen, eigentlich natürlich einmal die Parteien, die sprechen ja selbst auch von Markenkernen, wenn sie ihre Programmatik beschreiben. Und letztlich sind führende Politikerinnen, Politiker selbst auch Marken, die auch gepflegt werden, die auch einen Kern haben, der vielleicht unverwechselbar ist und die darüber hinaus versuchen müssen, Positionen zu besetzen, die vielleicht auch in einem inneren Zusammenhang mit diesem Markenkern stehen. Also wir haben das auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch mit Marken zu tun.
Also sowohl die Personal Brands, die da drin eine Rolle spielen, ja, als auch die Parteien, als auch tatsächlich die einzelnen, aus unserer Sicht wieder Identitäten, die ja sich darin reflektieren. Wir haben ja früher schon mal zusammengearbeitet, was ich damals schon sehr beeindruckend fand in deinem letzten Job. Ich denke, das war dein letzter, als du noch in der Vodafone-Stiftung warst und da als Geschäftsführer europaweit dafür verantwortlich warst. Und da war ich damals schwer beeindruckt davon, als du mir erklärt hast, wie das Konzept von Shared Value eigentlich funktioniert. Kannst du das vielleicht unseren Hörern ein bisschen näher bringen und erklären, worum es dabei eigentlich geht und was es bedeutet?
Ja, gerne. Also der Begriff kommt von der Frage, wie sinnvolle gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens aussehen kann. Und sie sieht eben ganz sicher nicht so aus, und ich spitze das jetzt etwas zu, dass ein Unternehmen, das Kaffeebauern ausbeutet, gleichzeitig in der deutschen Heimatstadt des Unternehmens einen Sportplatz spendet. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie kann man eigentlich die unternehmerische Kernkompetenz dafür nutzen, um gesellschaftlichen Fortschritt, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das war der Ausgangsgedanke, der Grundgedanke. Das hat bei Vodafone ganz deutlich funktioniert in Zusammenarbeit mit einer unserer afrikanischen Beteiligungen, Safaricom, wo man letztlich ein Produkt entwickelt hat, M-Pesa, dass Menschen, die kein Bankkonto besitzen, überhaupt die Fähigkeit gibt, am Kapitalverkehr teilzunehmen, indem man eben ganz auf ganz leichte Weise Guthaben auf dem Mobiltelefon aufladen konnte, damit bezahlen konnte und damit plötzlich die Menschen in die Lage versetzt hat, sich ohne Bargeld zu bewegen. Das hatte erhebliche Folgen, hat auch, das kann man für den Fall Kenia sicher sagen, den Zahlungsverkehr des Landes revolutioniert, weil plötzlich ein, ja, im Neudeutsch würde man sagen, ein Empowerment möglich wurde dieser Menschen, die an den Küstenstädten Geld verdient haben, die ihren Eltern Geld transferieren konnten, die damit Saatgut gekauft haben und damit auch neue ökonomische Aktivität möglich wurde. Also das ist sozusagen so ein Gedanke. Wir haben anders in anderen Fällen überlegt, wie können wir diese Kernkompetenz, die Technologie, die Kommunikationstechnologie nutzen, um auf der einen Seite durchaus für das Unternehmen auch, ich sag mal, Marktanteile, Gewinn zu generieren, aber damit gleichzeitig einen gesellschaftlichen Zweck zu verfolgen, so dass beide Seiten, und das ist ja in dem Begriff auch angelegt, davon profitieren, und eben nicht sozusagen unternehmerisches Fehlverhalten kompensiert wird durch Spenden oder Ähnliches.
Ich finde das, was du ja in dir vereinst, nämlich die Tiefe des Verständnisses der Wirtschaftswelt und darin ja auch eine sehr wichtige Rolle gespielt zu haben und vielleicht irgendwann auch wieder zu spielen und gleichzeitig die politische Rolle zu haben und die politische Perspektive zu haben, finde ich, führt mich eigentlich zu der Frage, wie man eine Perspektive darauf haben kann, welche Rolle eigentlich Organisationen zur Zukunftssicherung unserer Gesellschaft haben. Was ist deine Perspektive darauf?
Das ist jetzt eine große Frage, auf die man wahrscheinlich eine ganz lange Antwort geben könnte. Das Entscheidende ist, dass diese Institutionen und Organisationen auf vernünftige Weise zusammenwirken. Und das, meine ich, ist an den Schnittstellen nicht immer sinnvoll organisiert. Es ist oft deswegen nicht sinnvoll organisiert, weil das Wissen übereinander zu wenig ausgeprägt ist. Das ist jetzt noch eine sehr abstrakte Formulierung, aber ich habe das ja selber erlebt, in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zweifelt man oft an der Leistungsfähigkeit öffentlicher Verwaltung und an der öffentlichen Verwaltung zweifelt man oft an der Fähigkeit zur Kooperation in der Unternehmenswelt. Mhm. Und ich würde auch immer sagen, die muss auch nicht in jeder Hinsicht und überall gegeben sein. Aber wenn wir momentan eine Krise betrachten, wie wir sie derzeit mit der Pandemie haben, sehen wir ja ganz eindeutig, dass wir dieses Zusammenwirken von Wirtschaft, in dem Falle muss man ja auch sagen, unternehmerischer Forschung und politischer Gestaltung und politischer Umsetzung zwingend brauchen. Und dafür müssen wir eigentlich die Schnittstellen kooperationsfähiger machen. Jetzt muss man immer ganz vorsichtig sein, wenn man den eigenen Lebensweg betrachtet und daran Schlussfolgerungen knüpft. Aber ich habe es immer als vorteilhaft angesehen, wenn der Wechsel zwischen diesen Lebenswelten hin und her und nicht nur in die eine Richtung funktioniert. Also in Deutschland haben wir den Austausch zwischen politischem und unternehmerischem Personal oft in der Hinsicht, dass jemand, der in der Politik erfolgreich war und ein großes Adressbuch angesammelt hat, danach dann eine unternehmerische Tätigkeit übernimmt und das Adressbuch versilbert. Und der Weg geht dann ganz oft nicht mehr zurück in die politische Welt. Und ich finde das Funktionieren des amerikanischen Systems, wo der Wechsel hin und her möglich ist, wo auch jemand, der eine hohe wirtschaftliche Position hat, es als Ehre empfindet, dann nochmal politische Verantwortung zu übernehmen und auch nochmal zurückgeht und dann wieder wechselt und wieder zurückgeht. Das müssen nicht nur unternehmerische Tätigkeiten sein, das können auch die Thinktanks sein oder wissenschaftliche Institutionen. Das finde ich eigentlich vorteilhaft, weil auf diese Weise Schnittstellenkompetenz steigt. Und die ist bei uns noch ausbaufähig.
Das heißt also, man braucht die Schnittstellenkompetenz und das gegenseitige Verständnis und das Aufeinanderzugehen, damit man halt auch die großen Probleme der Gesellschaft wahrscheinlich jetzt heute lösen kann. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, diese Situation, in der wir uns heute befinden mit der Pandemie, macht das Leben ja schon herausfordernd in ganz vielen Lebensbereichen. Was hat sich für dich verändert oder wie gehst du damit um?
Auf der einen Seite hat sich wenig und auf der anderen Seite sehr viel verändert. Wenn man eben beachtet, dass zu meinem Aufgabengebiet die Pflege der europäischen, der internationalen Beziehungen gehört, dann kann man sich vorstellen, was fehlt. Und das ist jetzt vielleicht eine eher banale Erkenntnis, die andere genauso machen, aber man lernt auf einmal kennen, was sich tatsächlich virtuell erledigen lässt. Also das Abarbeiten von Tagesordnungen funktioniert ganz wunderbar. Das funktioniert zum Teil auch effizienter noch als in persönlichen Treffen. Aber das ist eben nicht das Wesen internationaler Kontakte und Beziehungen. Und der Aufbau des menschlichen Kontaktes, der in den kritischeren Situationen sozusagen jene Belastbarkeit mit sich gebracht hat, die es braucht, um auch mal ja, in schwierigen Gesprächssituationen zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist von 0 auf 100, wenn man jemanden noch nicht kennt, in dieser ganz virtuellen Welt aus meiner Sicht wahnsinnig schwierig, wenn man nicht mal diese Momente des Informellen gehabt hat. Und das macht die Gestaltung internationaler Beziehungen schwierig. Das, ehrlich gesagt, macht das auch die Gestaltung von Beziehungen in einem nicht internationalen Kontext schwierig. Aber da fehlen, wenn man so will, noch die interkulturell sensiblen Punkte, die noch schwieriger in diesem Digitalen zu erfahren sind. Das fehlt mir. Und manches, wie gesagt, ist einfach effizienter geworden. Nochmal, manches in meinem Job ist eben auch Abarbeiten von Tagesordnungen und das funktioniert ausgesprochen gut. Uns geht es wie allen, wir haben Glück gehabt, muss man noch sagen. Auch das vielleicht, um mit einem Vorurteil gegenüber der öffentlichen Verwaltung aufzuräumen. Wir waren vom ersten Tag an in der Lage, auch sozusagen remote zu gehen, hatten die technischen Voraussetzungen und die Ausstattung und das hat reibungslos geklappt. Und all denen, die meinten, das klappt nicht, die gibt es in der öffentlichen Verwaltung da wahrscheinlich doch etwas zahlreicher als in den Unternehmen. Die haben relativ schnell gesehen, dass das kein Problem ist. Aber wie gesagt, es fehlt dieses Momentum, das einen in kritischen Situationen auf belastbar Persönliches zurückgreifen lässt.
Marc, vielen, vielen Dank. Ich glaube, über all die Jahre, die wir uns kennen, und wir haben uns ja in einem sehr ulkigen Kontext, glaube ich, bei Gesine Schwarz kennengelernt, habe ich sehr viel von dir gelernt. Und auch heute war das wieder so. Deswegen freue ich mich auf die Zukunft und ich bin dankbar für diese Beziehung.
Das bin ich auch. Dankeschön.